ist. Herzlich willkommen, Stefan. Ja, dann wechsle ich mal auf Hauchdeutsch, damit mich auch alle hoffentlich verstehen, zumindest sprachlich. Mal sehen, ob er inhaltlich dann auch. Compassion, ich weiß nicht, wer kennt Compassion von euch? Ist das bekannt? Meine Frau kennt es, das ist gut, jawohl. Doch, einige, jawohl. Compassion ist ja ein englisches Wort oder auch französisch Compassion, ich weiß nicht, wie man dem geht, vielleicht auch in anderen Sprachen. Das bedeutet so viel wie Mitgefühl. Mitgefühl, das ist das, was eigentlich auch Jesus hatte. Matthäus 9, 36, da steht geschrieben, wie er so vor vielen Leuten stand. Und er schaute sie an und hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne einen Hirten. Da steht da so geschrieben, er hatte tiefes Erbarmen, tiefes Mitgefühl mit ihnen. Und ich denke, darum geht es, da spüren wir etwas von diesem Herz, was Compassion bedeutet. In einer englischen Übersetzung, da steht dann, er hatte Compassion on them. Und da kommt dieses Wort her. Ja, Compassion mit den Kindern weltweit. Kinder, die in extremer Armut leben. Unser Ziel ist, dass wir eigentlich ihnen helfen, aus der Armut herauszukommen im Namen Jesu. Und das wollen wir heute etwas anschauen. Doch zuerst möchte ich eine Frage stellen. Kennt irgendjemand eins dieser Kinder? Jemand? Jawohl. Zwei? Sehr gut. Drei? Ja. Ich löse das Problem für die, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Hier sind ihre Namen und da, wo sie herstammen. Und das sind die zumindest mir bekannten Patenkinder, die hier aus der FEG Thusis unterstützt werden. Vielleicht sind es noch andere, das kann sein, aber dann habt ihr wahrscheinlich beim Anmelden nicht ausgefüllt, dass ihr in der FEG Thusis dazugehört. Und deshalb sind sie nicht auf dieser Liste. Kleine Information, wir schauen sehr genau hin, wenn es darum geht, die Kinder zu betreuen, damit sie auch wirklich das volle Programm bekommen der Betreuung und damit da keine Fehler geschehen. Wir sehen zum Beispiel, seit Beginn der Patenschaft haben diese Kinder zusammengezählt 3057 Stunden in den Kinderzentren verbracht. Sie haben 382 Mahlzeiten eingenommen, 4 Bibeln haben sie bekommen und 5 medizinische Untersuchungen. Im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten, sind 11 Briefe von den Kindern an ihre Paten geschrieben worden und 12 Briefe von den Paten an die Kinder. Also das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich das in einer Gemeinde sage, wo die Paten vor den Kindern sind, was die Anzahl Briefe betrifft. Gratulation, ich mache das super. Und natürlich, wenn ich ein nächstes Mal wieder mal komme hier, dann wird da die Karte vermutlich voll sein mit vielen anderen Kindern. Gut. Das sind auch Kinder, das sind unsere Fenkel-Kinder. Sheila hat da schon etwas davon erzählt. Fenkel, weil wir einen Frosch in unserem Teich hatten. Und die saßen da und haben den Frosch bestaunt und haben sie gefunden, ja, jedes Wort, das wir jetzt sagen, müssen mit F beginnen. Und deshalb sind sie halt Fenkel-Kinder geworden. Aber gut. hat nichts mit Gemüse zu tun. Ihnen geht es gut. Ich meine, ja, Ihre Eltern haben MS, aber Sie sind glücklich, Sie haben tolle Eltern, halt trotz Ihrer Krankheit, die Eltern machen, was sie können. Sie können zur Schule gehen, Sie sind gesund, also Amelie hatte mal letztes Jahr oder dieses Jahr mit den Mandeln zu tun, aber sie konnte ins Spital gehen, da wurde die Sache behandelt und alles war wieder in Ordnung. Sie haben Kleider zum Anziehen, Sie haben jeden Tag Essen. Sie sind gesund. Sie sind fröhliche Kinder. Wirklich tolle Kinder. Und ihnen geht es rundum gut. Aber das ist nicht die Norm. Weltweit gibt es sehr viele Kinder, denen es nicht so geht. Hier ein Beispiel von Griffin. Griffin lebt in Kenia. Wir haben dieses Frühjahr unsere Patenkinder in Kenia besucht und da waren wir auch in seiner Familie. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt oder auch so erlebt habt, dass Gott wie seinen Finger auf eine bestimmte Person oder Situation legt. Und da muss man dann handeln. Da spürt man irgendwie, Gott will etwas hier. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Wer kennt das? Ja, Gott spricht zu uns. Und das ist so ein Moment, wo Gott zu uns sprach und sagte, hey, Griffin, dieser Junge. Der Junge sieht aus wie vierjährig, ist aber achtjährig. Und das ist so, weil er auch Mangelerscheinungen hatte in seiner frühen Kindheit vom Essen her. Seine Mutter, die hat auch noch ein paar andere Kinder. Sie musste auch fliehen vor ihrem Mann, weil der sie mit Dornenzweigen geschlagen hatte. Sie war unterwegs und sie hatte auch zu wenig Essen selber und konnte auch zu wenig Muttermilch produzieren, damit sie gesunde Milch für ihre Kinder hatte. Und das hat sich dann auch in ihm niedergeschlagen. Das sind gewisse Dinge, sind nicht ganz in Ordnung, medizinisch. Wir haben uns für ihn eingesetzt und haben den Compassion-Leuten gezeigt. Und jetzt ist er selber ein Patenkind geworden. Ein Freund von uns hat ihn aufgenommen als Pate. Und jetzt kann er medizinisch abgeklärt werden, kann betreut werden. Jetzt kriegt er auch genug zu essen und seine Familie. Es ist wunderbar. Das ist einer von denen, den Compassion hilft. Es sind über 2 Millionen Patenkinder weltweit, die durch Compassion Patenschaften betreut werden. Compassion gibt es seit 65 Jahren und unser Ziel, unsere Mission ist, Kinder aus Armut befreien in Jesu Namen. Aus Armut, Armut wird bei Compassion so definiert, dass man eigentlich für einen Tag pro Familie zum Überleben weniger als 1,90 Franken zur Verfügung hat. Und das ist nicht irgendwo in Bongo-Bongo-Land, sondern das sind Werte von Amerika, US-Dollar, und das ist ja eigentlich paritär zum Schweizer Franken. Also ich weiß nicht, ob ihr für 1,90 Franken pro Tag überleben könntet. Schon mal das Essen. Und dann natürlich auch, man muss irgendwo wohnen, man hat gerne etwa eine Heizung, man braucht alles Mögliche. Und das geht schlicht nicht. Die sind unter der extremsten Armutsgrenze, diese Menschen. Und denen haben wir uns verschrieben, denen wollen wir helfen. Compassion arbeitet nach 3 Grundwerten. Zum ersten Mal Kinder im Zentrum. Das ist wirklich, Jesus im Zentrum. Jetzt habe ich gerade gedacht, irgendwas ist falsch. Jesus im Zentrum, so gehört es, genau. Wir sind als christliche Organisation überzeugt, dass finanzielle und materielle Hilfe zwar gut ist, wichtig ist, absolut essentiell, aber dass es nicht alles ausmacht. Die Kinder, die Menschen in Armut brauchen auch Christus. Ihn wollen wir ebenfalls vermitteln. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Als Organisation sind wir offen für Menschen jeder religiösen Färbung oder Hintergrund, da können auch muslimische Kinder oder hinduistische Kinder oder was auch immer für andere teilnehmen. Und es ist interessant, wenn sie dann in das Kinderzentrum dieser Kirchen kommen, übrigens kleiner Einschub, das sind nicht Kinderheime, sondern das sind Kinderzentren, die von Kirchen geführt werden. Und da können die Kinder einfach 1 bis 2-mal, vielleicht 3-mal pro Woche dorthin und dort bekommen sie dann all diese Dinge, die sie brauchen. Klammer zu. Wenn so ein muslimisches Kind in so ein Kinderzentrum kommt und dann lernt zum Beispiel, wie man betet als Christ, wenn jemand krank ist. Ich nehme an, das macht ihr auch, oder? Also Markus, du hast jetzt Stefan, du hast jetzt irgendein Problem, sagen wir mal, dein Kopf tut weh, dann mache ich so. In Jesu Namen, Kopf sei geheilt. Amen. Und da machen die das so. Kennt ihr auch, oder? Gut. Sonst müsst ihr mal mit ihm sprechen. Ja. Und dann erwartet man, dass etwas geschieht. Und in Afrika, wo wir waren, da ist es wirklich so, in diesen Missionskontexten, in den ärmeren Gebieten, wo keine Ärzte zur Verfügung stehen oder sie unbezahlbar sind für die Leute, da heilt Gott wirklich immer öfter. Das ist so ein Phänomen. Da sehen wir so viele Heilungen. Und da kam dieses Mädchen, hat das gelernt im Kinderzentrum, ging nach Hause und ihr Bruder, kleiner Bruder, war krank. Da waren Medizinmänner und Imame und alles Mögliche in dieser islamischen Familie, hat nichts geholfen. Sie hat dem Kind, dem Bruder, die Hand aufgelegt, gesagt, in Jesu Namen sei geheilt, und der stand auf und war geheilt. Halleluja, genau, das ist die richtige Reaktion, danke. Das geschieht dort, und dadurch kam dann auch seine Familie zum Glauben, oder ihre, die Familie des Mädchens. Das weitere Umfeld, da haben sich viele bekehrt, und so kommen jedes Jahr tausende Menschen einfach so zum Glauben an Jesus Christus. Wir sind kein Evangelisationswerk, aber das geschieht einfach automatisch, so quasi als Beigabe, und das ist so super, weil Jesus diese Arbeit unter den Kindern dermaßen segnet. Das ist wirklich schön. Also Jesus im Zentrum. Zweiter Punkt, Kinder im Blickpunkt. Kinder sind diejenigen unserer Gesellschaft, die am stärksten von Armut betroffen sind. Kinder leiden Missbrauch. Sie werden vergewaltigt. Sie werden ausgebeutet. Sie sind die ersten Opfer in Hungersnöten, in Kriegen, wenn Menschen auf der Flucht sind. Es gibt gewisse Länder, in denen ist es üblich, dass die Kinder erst zum dritten Geburtstag überhaupt einen Namen bekommen. Weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie die ersten paar Jahre überhaupt überleben. Ich weiß nicht, habt ihr Kinder, Enkelkinder? Könnt ihr euch vorstellen, dass diese 3 Jahre lang keinen Namen haben? Das ist einfach Kind. Kind 1, Kind 2. Ich meine, wir nummerieren unsere Kinder auch durch. Das ist einfacher, aber das, ja, ist etwas anders dort. Es gibt jeden Tag sterben 14.500 Kinder aufgrund von Mangelernährung, Unterernährung oder verseuchtem Wasser oder fehlendem Wasser. Und das ist eine erschreckende Zahl. Das ist viel zu viel. Da müssen wir handeln. Als Christen sind wir aufgefordert zu handeln. Und Jesus hat die Kinder gesegnet. Ich weiß nicht, ihr macht das wahrscheinlich auch, wenn ihr da vorne Einsegnungen habt, oder? Ihr nickt, das ist schön. Aber es geht nicht nur darum, einzusegnen, sondern die Kinder auch durchs Leben hindurch zu segnen. Also Julian und Amelie, die wir vorher gesegnet haben, die waren dann praktisch den ganzen letzten Sommer bei uns und haben im Garten campiert. Und da können wir wirklich etwas hineinlegen bei eigenen Kindern, bei Enkelkindern. Sie nicht nur einsegnen vorne in der Kirche, sondern sie durchs Leben begleiten, sie prägen mit guten biblischen Werten, ihnen helfen, sie ermutigen, ihnen zur Seite stehen, in Schwierigkeiten da zu sein für sie, Segen Gottes über sie, über ihn aussprechen, für sie beten. Das ist das, was Jesus meint, und ihnen auch das geben, was sie brauchen, damit sie gesund aufwachsen können. Drittens, Gemeinden als Partner. Ich habe schon gesagt, wir arbeiten mit diesen Partnergemeinden zusammen. Und hier sehen wir eine Karte. Natürlich könnt ihr jedes dieser kleinen Dinge auch bestens lesen, von ganz hinten sowieso, die Weitsichtigen. Es sind 42 Länder zurzeit und es wächst beständig weiter. Die grünen Länder oben und rechts unten, das sind die quasi Geberländer, so wie wir hier in der Schweiz. Und die blauen, das sind die Partnerländer, die haben dort, es gibt insgesamt 8, jetzt muss ich nachschauen, Zahlen sind nicht so mein Ding, 8000 plus Kirchen und Gemeinden in diesen Ländern, die wollen den Menschen dienen, die wollen den Armen dienen, die wollen den Kindern dienen. Und die stehen praktisch Schlange, dass sie ins Compassion-Programm reinkommen können, damit sie die Hilfe und die organisatorische Sache haben, damit sie das auch wirklich umsetzen können. Was es braucht, sind einfach Paten, die diese Kinder dann unterstützen. Und deshalb bin ich heute hier, sage ich ganz offen. Also ich habe keine versteckte Agenda. Ich will Patenschaften heute. Gut, kommen wir noch dazu. Im Frühling dieses Jahres haben wir beschlossen, unsere Patenkinder zu besuchen. Das ist ein falsches Bild dafür. Aber das nächste stimmt dann. Jawohl, wir waren da in solchen Hütten. Meine Frau Sheila durfte wegen eines Unfalls gerade nichts Schweres tragen. Ich stand zwischen 2 Nierenoperationen. Unsere Freunde haben MS, wie ihr gehört habt. Unsere 2 Fenkelkinder waren auch mit dabei. Und die waren noch nie im Ausland und Kinder in Afrika, naja, ist auch immer etwas schwierig mit dem Essen und so. Und die Ärzte und die Leute um uns herum haben gesagt, hey, ihr spinnt irgendwie, ihr seid ja ein bisschen, ja, verrückt. Und wir haben gesagt, ja, kann sein, aber manchmal hilft es. Wir sind dann trotzdem los und haben diese Hütten, diese Menschen besucht. Und das waren manchmal Hütten von 3x4 Meter. Da waren 5 Leute drin, die dort gewohnt haben, auf einer kleinen Matte, die wir kaum als Matratze bezeichnen würden. Die mussten abwechseln, wer darauf liegen konnte. Und darunter war der feuchte Lehmboden oder vielleicht ein Betonboden. Und natürlich gab es keine WCs in den Slums, keine Wasserleitungen, keine Heizung, keine Elektrizität. Das sind alles Luxusdinge. Und da haben wir Menschen gesehen, eben eine Frau, die vor ihrem Mann damals fliehen musste, weil sie geschlagen hatte und mit den Kindern abhauen musste und von einer anderen Familie aufgenommen wurde, die auch keinen Vater hat, der ist auch irgendwo abgehauen. Und die Familie hatte selbst nichts und hat dann das Wenige, was sie eben hatte oder nicht hatte, auch noch mit den anderen geteilt. Und die kleine Hütte, ich meine, wenn bei uns jemand zu Gast ist, zu Hause, dann ist das Gästezimmer belegt. Oder? Normalerweise kann kein anderer mehr bei uns übernachten. Aber, also bei uns jetzt nicht, aber Schweizer Durchschnitt. Aber bei denen in einer 3x4 Meter Hütte, wenn 5 Leute drin wohnen, da haben ganz gut noch 3 weitere Platz, wenn es notwendig ist. Die Leute helfen einander. Sie haben nichts, aber was sie haben, teilen sie. Und das ist schon beeindruckend. Wir haben Nahrungsmittel gebracht in den Slums. Und da war zum Beispiel diese Situation, dass wir Porridge gegeben haben. Meine Frau hat einer Frau Porridge geben wollen. Kennt ihr Porridge? Okay. Haferflocken. Liebt ihr Porridge? Wer liebt es? Sind etwas weniger, okay. Wer weiß, wie man es zubereitet? Ja, gut. Meine Frau hat ihr das gegeben und sie hat gesagt, ja, was ist das? Und sie hat es ihr dann erklärt und hat gesagt, schau mal, hier auf der Rückseite ist geschrieben, wie man das macht. Und die Frau hat da blank reingeschaut und gesagt, ja, schön, aber ich kann nicht lesen. Armut hat viele Gesichter. Das ist so etwas, was wir einfach vergessen. Nicht lesen oder schreiben können, das ist schon deftig. Da war zum Beispiel auch ein Freund, der uns kürzlich auch in der Schweiz besucht hatte, ein ehemaliges Patenkind von Compassion. Er hat gesagt, sein Vater hat damals so Arbeit gesucht. Und wenn er irgendwo Arbeit gefunden hat, dann musste er mit seinem Daumenabdruck unterschreiben, dass er das Geld dafür bekommen hat. Und dann ist er als Patenkind, durfte er in die Schule, hat eine Schuluniform bekommen und hat Lesen und Schreiben gelernt. Er konnte dann seinen Eltern beibringen, ihren Namen zu schreiben. Und da konnte der Vater nachher mit seiner Unterschrift quasi bestätigen, dass er das Geld bekommen hat. Nicht mehr mit seinem Daumenabdruck. Und das hat so viel Würde in diese Familie hineingebracht. Würde ist etwas, was die Leute nicht kennen in Armut. Das ist abhanden gekommen. Wir haben kranke Menschen gesehen. Wir durften für sie beten. Wir wurden an Orte gerufen, wo Menschen wirklich gelitten haben und mit der Bitte kommt und betet. Und ich meine, wir mit unserem europäischen Glauben haben gedacht, ja, was können wir da erreichen? Und sind dann doch an diese Orte hingegangen. Da war zum Beispiel diese Frau, sie heißt Mama Cecilia, nicht weil sie Cecilia heißt, sondern ihre Tochter heißt Cecilia, deshalb ist sie Mama Cecilia, ist ja logisch. Ja. Sie war gelähmt, irgendwie teilweise, und sie lag auf dem Sofa. Und wir haben sie dann aufgerichtet, das konnte sie nicht selber, haben so ein Kissen runtergestopft, damit sie sitzen konnte. Da haben wir sie gefragt, ja, glaubst du an Jesus Christus? Und sie sagt, ja. Ja, möchtest du, dass wir für dich beten? Oh ja. Also sie hat nicht so emotional reagiert, weil sie ja auch teilweise gelähmt war im Gesicht. Und sie konnte nicht aufstehen. Wir haben dann für sie gebetet. Hier bin nur ich auf dem Bild, aber da waren wir und meine Frau hat geholfen, da waren auch zwei anderen. Wir haben ein paar Minuten für sie gebetet und dann geschah Folgendes.
Halleluja! Have you seen the miracle?
Wie sie strahlt, wunderbar. Sie konnte vorher nicht gehen, sie konnte nicht mal aufsitzen, nicht mal stehen. Gott tut Wunder, auch heute. Hier sehen wir ein Bild von einer Familie, das Mädchen, das zu Hause nur einen Ort hatte, wo sie ihre Schulaufgaben machen konnte. Da war eine Türschwelle aus Beton und das war der einzige ebene und trockene Platz. Und das geht natürlich nur in der Trockenzeit. In der Regenzeit ist die Türschwelle überschwemmt, da kann man dort keine Hausaufgaben machen. Also wo bitte soll das Mädchen Hausaufgaben machen? Die Organisation hat dann Tisch und zwei Stühle, sogar noch Matratzen und Wolldecken organisiert, damit dieser Familie geholfen wird. Wir schauen wirklich auch für die elementaren Bedürfnisse. Eines unserer Patenkinder, den Alfin, den haben wir zum Mittagessen ausgeführt. Hier sehen wir ihn in seinem zweitbesten Kleidungsstück. Das ist die Sportschuluniform. Die Schuluniform, die er sonst hat, die braucht er ja zur Schule. Aber hier, da muss er natürlich schon gut aussehen, wenn die Paten kommen. Und das ist, was wir ihm aufgetischt haben. Diese Flasche Cola. Er hat das noch nie gesehen, oder er hat also doch gesehen schon, und er hat sich das gewünscht, dass er so etwas haben könnte. Und da hat er so gespürt, wie die Blasen da hochkamen aus der Flasche raus. Und er hat gesehen, da die ganzen Blätterli, wie die da aufgestiegen sind, das war ein Erlebnis für ihn. Das hätte er das Gesicht sehen sollen, wie der überrascht und begeistert war von dieser Cola. Das war ein Erlebnis. Und dann das Hähnchen und die Pommes frites. Das war eine Sache für sich. Ich meine, der Junge hat ja sicher Appetit und er ist da vor dem Teller gesessen und hat da geguckt und hat so ein, zwei Pommes frites genommen. Ich habe gedacht, aber Bub, du hast doch Hunger, du weißt doch, wie man isst, was ist denn los? Und da ist Sheila drauf gekommen, ja, vielleicht meint er, er müsse das auch mit seinen Geschwistern teilen und das müsse er nachher mit nach Hause nehmen. Und wir haben ihm dann erklärt, schau mal, das ist alles für dich, das darfst du alles aufessen. Wir bringen deiner Familie dann auch noch mit. Und als er das begriffen hatte, da ging es 5 Minuten und der Teller war leer, inklusive Knochen. Alles weg. Ja, wir haben so unsere Wahrnehmung, was Armut ist. Man kann nicht lesen, man kann nicht schreiben, man hat Mangel an Dingen. Und die interessante Frage ist eigentlich nicht, was Armut so für uns bedeutet, von unserem Standpunkt aus, sondern was bedeutet sie für die Armen selber? Wie empfinden sie ihre Situation? Und da sehen wir, dass Armut eigentlich zwei Dinge heißt. Einerseits die äußere Armut, eben kein richtiger Ort zum Wohnen, keine Toiletten, kein Wasser, Mangel an Nahrungsmitteln und so weiter. Das ist die äußerliche Armut. Aber dann gibt es auch die innere Armut und die ist oft bei weitem schlimmer. Wenn du arm bist, dann bist du niemand. Dann hast du keine Perspektive. Niemand interessiert sich für deinen Namen. Es ist egal, ob es dich gibt oder nicht. Du bist überflüssig. Aber vor allem bist du hoffnungslos. Als Mädchen im Slum, da sagen dir die Leute, ja, warum gibt es dich überhaupt? Du isst ja nur deinen Eltern das Essen weg, wenn es dann mal was gibt. Und wenn du mal groß wirst, dann wirst du sowieso in der Prostitution enden. Ein Junge, der wird gerade eingezogen, um hart zu arbeiten, im Steinbruch, keine Ahnung was. Und wenn er mal größer wird, dann kriegt er zu hören, du bist nichts wert, du kannst das nicht. Und dein Vater ist schon dein Großvater ist schon in diesem Slum gestorben, dein Vater, dem geht es ja auch schlecht und du endest auch hier und das Beste, was aus dir werden kann, ist, du bist ein Drogendealer. Das ist so die Perspektive, die die Menschen haben. Und diese innere Armut, die braucht eine Bekämpfung, da müssen wir ansetzen. Ich habe vorher gesagt, Jesus im Zentrum, das ist uns wichtig. Wenn Armut Hoffnungslosigkeit bedeutet, dann bedeutet die Bekämpfung dieser Armut Hoffnung. Deshalb unser Schild, Hoffnung ist stärker als Armut. Hoffnung, was ist die Hoffnung, die wir bringen können? Hat irgendjemand eine Idee? Ich bin noch in einer christlichen Gemeinde, oder? Ja? Das Wort von Jesus, Jesus selbst sogar. Ja, die Hoffnung. Kolosser 1, 27 sagt, Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er lebt in uns. Ihn können wir weitergeben. Das Wort Gottes, die Wirkung, die Kraft Gottes, das Erleben von Gottes Erlösung, von Gottes Heilung, von Gottes Hilfe jeden Tag. Niemand ist für die Armut geboren. Gott hat eine andere Sicht über den Menschen, als das die Menschen vermitteln untereinander. Eine Bibelstelle aus Jeremia 29, die kennt ihr wahrscheinlich. Dort steht, ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, sagt der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Jeremia 29, 11. Das sind Gottes Gedanken für die Menschen. Und zwar nicht nur für das Volk Israel damals, nicht nur für die Menschen in Armut, sondern auch für dich und mich. Das sind Gottes Gedanken über dir. Also wenn das, sinkt das irgendwie ein, spürt man das? Oder? Ich glaube, ich gebe noch einen drauf. Okay. In Johannes, da steht ja das hohe priesterliche Gebet. Kennt ihr das? Johannes Kapitel 17. Und dort im Vers 22, ich reiße den jetzt mal ganz frech aus dem Zusammenhang. Da steht, weißt du das? Nein, okay. Er weiß auch nicht alles. Da steht, dass Jesus mit dem Vater im Gespräch ist und betet und da sagt er, Vater, die Herrlichkeit, die du hast, und das ist uns ja klar, oder? Gott ist herrlich. Er ist absolut fantastisch, wunderbar, herrlich, phänomenal. Großartig, toll. Da fehlen einem die Worte. Das ist keine Frage für uns. Gott ist herrlich. Okay, Vater, die Herrlichkeit, die du hast, die hast du mir gegeben, sagt Jesus. Okay, Jesus hat auch diese Herrlichkeit Gottes. Er ist absolut Hammer, ist phänomenal, großartig, toll, super. Jeder Superlativ ist zu wenig. Das ist uns auch klar. Gott, Vater, Jesus Christus, herrlich. Und dann sagt Jesus Folgendes, die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, gebe ich ihnen. Wer ist ihnen? Wer kann mir helfen? Die Armen, die Jünger. Jeder, der an ihn glaubt. In diesem Kontext waren es die Jünger und dann fährt Jesus weiter und sagt, das sind die Jünger um ihn herum, aber es sind auch andere, die noch dazukommen werden. Also jeder Christ, das heißt, Gottes Herrlichkeit ist auf dir. Diese phänomenale, gloriose, wunderbare, tolle Herrlichkeit Gottes ist auf jedem, der glaubt. Glaubst du das? Ist doch toll. Und wenn du, ich verspreche dir, wenn du am Morgen mal in den Spiegel schaust, wenn du noch so Entfaltungsmöglichkeiten hast, dann schau mal dein Spiegelbild an und sage, Gottes Herrlichkeit ist auf dir und ich garantiere dir, dein Tag wird anders werden. Das ist Gottes Sicht über den Menschen. So sieht er uns. Niemand ist für die Armut geboren. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Das hat Jesus auch schon in seiner Antrittspredigt gesagt, dass eigentlich, dass er eine frohe Botschaft bringt. Jesus wurde mal in Nazareth in der Synagoge gebeten, die Schriftlesung zu halten. Und das war die aus dem Buch Jesaja. Und da ist er nach vorne und hat folgende Worte gelesen. Weiß die jemand? Lukas 4, 18. Ist das geschrieben? Ja? Weiß jemand? Nein, 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 das ist nicht das, aber ist auch aus dem Jesaja. Da stand er, war er vorne und hat gesagt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt oder gesandt, gute Botschaft zu bringen für die Armen. Genau. Den Armen frohe Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie gelöst sein sollen, das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Das war Jesu Botschaft. Und das Erste, was er sagte, war den Armen frohe Botschaft zu bringen. Was ist die frohe Botschaft für die Armen? Wenn Armut Hoffnungslosigkeit bedeutet, dann ist die frohe Botschaft für die Armen Hoffnung. Was ist denn diese Hoffnung? Das ist das, was Christus in unserem Leben tut als allererstes. Christus beruft uns aus der Finsternis heraus in sein wunderbares Licht. Das steht im 1. Petrus 2, Vers 9 oder im Johannes 8, Vers 12. Wer in Christus ist, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Apropos Licht. Ich muss mal testen, ob ihr noch wach seid. Okay? Wenn, jetzt ist ja die dunkle Jahreszeit, oder? Wenn ihr zu Hause in der Küche seid am Abend und das Licht ausmacht, wo geht das Licht hin? Ah, da weiß es jemand. Richtig, richtig, genau. Sonst machen wir die Kühlschranktür auf. Ah, da ist es, schön, genau. Okay, und weißt du, was dann geschieht? Der Kühlschrank wird plötzlich hell. Auch das, du selber bist angeleuchtet, die Kühlschranktüre, der Boden, vielleicht der Stuhl hinten dran, alles wird wieder hell, wegen diesem kleinen Lämpchen im Kühlschrank. Und das ist das Phänomen, das eben das Licht, die Finsternis vertreibt. Licht ist stärker als die Finsternis. Halleluja, das Licht Jesu ist stärker als die Finsternis in diesen Slums. Und wenn das Licht Jesu hineinscheint, wir haben kürzlich so eine Situation gehabt, meine Frau war schon vor ein paar Jahren in diesen Slums in Kenia und hat dort eine Familie besucht und die Mutter, die war nicht gläubig, die hat irgendwie so depressiv reingeschaut, die Mutter von Veronika. Und dann hörten wir, kurz bevor unserem Besuch, wo ich dann auch dabei war, dass diese Frau ihr Leben an Jesus gegeben hat. Und das war so schön. Als wir da hinkamen, da war ein Licht. Obwohl es immer noch genau dunkel war in dieser Hütte, da war das Licht Jesu in diese Hütte eingezogen. Das macht einen Unterschied. Jesus macht aus Bettlern Prinzen. Jesus macht aus verlorenen und hoffnungslosen Menschen Söhne und Töchter Gottes. Hoffnungslosigkeit muss der Hoffnung weichen, wie die Finsternis dem Licht. Und Hoffnung ist stärker als Armut. Jesus hat ja seinen Tod gehabt vor 2000 Jahren am Kreuz. Er gab seinen Körper hin. Ihr kennt das, nehme ich an. Und sonst sprecht mal mit Stefan. Er ist für uns gestorben. Dadurch ist das alles geschehen. Der Körper Jesu wurde hingegeben für uns. Aber heute Morgen ist der Körper Jesu auch wieder aktiv. Also, als wir heute Morgen hier nach Thusis reingefahren sind, und hier, wir haben ihn gesehen, gell? Wer hat Jesu Körper gesehen heute Morgen? Noch jemand? Okay, ich sag's mal etwas kananäischer. Jesu Leib. Versteht ihr? Jetzt, okay, wer hat Jesu Leib gesehen heute Morgen? Ja, jetzt kommt's. Das ist doch ein und dasselbe. Sein Körper wurde damals hingegeben für die Armen. Sein Körper wird auch heute hingegeben für die Armen. Und zwar mit der guten Botschaft, aber auch mit der materiellen Hilfe. Die kommt dazu, weil die UNO macht zwar tolle Arbeit in den Kinderhilfswerken, aber die werden niemals Jesus verkünden. Und ohne diese Hoffnung in Jesus kommen die Armen niemals wirklich aus der Armut heraus. Nachhaltig. Wenn wir ein früheres Patenkind heute fragen, was hat dir am meisten bedeutet in deiner Patenschaft, dann sagt es nicht, dass es immer einen vollen Teller Reis hatte, sondern es sagt, dass ich Jesus kennenlernen durfte. Und das ist das Wichtigste. Und wenn der Leib funktioniert, dann hilft er auch den Schwachen. Ich habe noch ein Beispiel da. Ich habe hier ein Schweizer Taschenmesser. Gut, schweizerisch, oder? Und das ist sehr scharf. Also muss ich gut aufpassen, wenn ich das jetzt aufmache und dann... Au! Nein, nein, keine Angst. Habe mich nicht geschnitten. Nur so getan. Hey. Ich mache es wieder zu, Sicherheitsgründe. Jetzt mal angenommen, ich hätte mich geschnitten. Was würde passieren? Mein linker Arm würde die Hand hochheben. Blutfluss und so. Mein linker Daumen würde gegen den linken Zeigefinger drücken, damit das Blut stillt. Jetzt mal angenommen, ich wäre zu Hause. Mein Hirn würde meinem Körper befehlen, geh mal Richtung Badezimmer, dort ist das Apothekerkästli. Und meine Füße setzen sich in Bewegung, mein ganzer Körper balanciert mein Gewicht aus, dass ich gut hier hinkomme, ich finde es nicht. Mein Mund setzt sich in Bewegung und ruft au zuerst mal, das ist zwar schon Vergangenheit, aber dann ruft er, Schatz, wo hast du Pflasterli? Und dann kommt ein anderer Teil des Leibes, wir sind ja eins, dazu und hilft, dass ich das Pflasterli kriege und so weiter. Und alles, was geschieht, um dieser kleinen Wunde hier zu helfen. Kennt ihr die Geschichte von Paulus in Römer 12? Nein, 1. Korinther? Ich weiß nicht mehr. Egal, findet es raus. Ein Leib und jedes Glied hilft dem anderen. Und das ist genauso ein Fall. Wenn es einem Körperglied schlecht geht, dann helfen all die anderen. Und ein gesunder Leib Christi funktioniert ebenso. Das ist das Normale. Die gesunden Glieder helfen den Kranken. Und die starken Glieder helfen den Schwachen. Gütermäßig sind wir auf der starken Seite, das ist so. Wer zu Hause etwas zu essen vorrätig hat, wer hat zu Hause etwas essen vorrätig? Heute Sonntagsbraten und so, gut. Wer hat einen geschützten Ort, ein Bett, wo er schlafen kann nachts? Auch alle, gut. Wer hat, das sehe ich von hier, ist auch der Fall, alle haben Kleider am Leib, gut. Okay, wenn ihr diese drei Dinge erfüllt, dann seid ihr reicher als 75% der Weltbevölkerung. Es gibt 385 Millionen Kinder heute, die unter der extremen Armutsgrenze leben. Und man muss in Mathe nicht allzu gut sein, wenn ich jetzt die folgende Zahl sage, um deinen Zusammenhang zu sehen. 385 Millionen Kinder unter der Armutsgrenze. 700 Millionen wiedergeborene Christen weltweit. Das ist irgendwie im Verhältnis 1:2. Jetzt mal rein theoretisch. Wenn sich jeder zweite Christ um so ein Kind kümmern würde, hätten wir das Problem auf einen Schlag gelöst. Aber mir ist etwas aufgefallen. Materielle Hilfe kommt oft von denen, die selbst nicht so gut betucht sind. Eine Freundin von uns lebt von der Sozialhilfe. Sie ist sehr krank, physisch schwach, psychisch labil. Und aus irgendeinem Grund wurde ihre Sozialhilfe, also sie hat sich entschlossen, ein Patenkind von Compassion zu nehmen. Aus irgendeinem Grund wurde ihre Sozialhilfe gekürzt. Und da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber wir haben sie dann gefragt, wir sind ihr Patenkind besuchen gegangen. Wie steht es mit deinen Finanzen? Kommst du noch über die Runden? Kannst du deine Patenschaft bezahlen? Sie sagte, auf jeden Fall, ich lasse da nichts davon weg. Lieber hungere ich selber. Und als wir gingen, hat sie uns noch eine Zehnernote mitgegeben, damit wir ihrem Kind etwas Schönes kaufen können. Solche Dinge beschämen mich. Da war in einem Gottesdienst eine 92-jährige Frau, die hat eine Patenschaft gemacht. Gesagt, sie weiß zwar nicht, wann sie abreisen würde. Das waren ihre Worte, Zitat. Aber sie möchte unbedingt noch eine Patenschaft machen und für ein Kind sorgen, solange sie könne und ob sie jeweils ein Jahr im Voraus zahlen könne. Das beschämt mich, solche Dinge. Ah, dieses Armband hier, das habe ich von einer Familie in Kenia, die wirklich selber nichts haben. Ich glaube, es war die Familie von Alvin. Ja. Die haben nicht genug zum Leben. Aber ein Armband für uns als Paten haben sie sich erspart. Das beschämt mich. Aber ich möchte mich nicht schämen müssen. Wenn ich einmal vor Jesus stehe, möchte ich hören, wie er sagt, gut gemacht, treuer Knecht, komm herein. Das ist mein Ziel. Und deshalb will ich auch verantwortungsvoll mit meinen Finanzen umgehen. Nun, meine Frau Sheila und ich haben einen großen Traum. Wir wollen mal jetzt dann bald ein Sabbatical machen. Wir wollen verreisen und einfach mal Rückblick halten auf das Leben, was so war, was sein wird. Und das kostet natürlich etwas Geld. Da braucht man auch etwas mehr, weil es ja unbezahlt sein soll. Und zu Hause laufen die Kosten auch weiter. Also braucht man schon. Und da haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir mal etwas weniger großzügig sein mit unserem Verteilen von den ganzen Geldern da. Sonst können wir das nie machen. Ja. Und das haben wir so gedacht. Und dann habe ich mich für den nächsten Gottesdienst vorbereitet und habe die Patenkinder ausgewählt. Das ist bei mir so auf dem Computer. Da kommen diese ganzen Bilder und Namen und Alter und so weiter. Und da sehe ich, welche am längsten schon warten. Und die wähle ich dann aus. Dann drucke ich diese Dossier aus und die nehme ich dann mit, damit ihr auswählen könnt. Damit ihr nachher so ein Dossier mit nach Hause nehmen oder ausfüllen könnt, mir den Abschnitt geben und den Rest nach Hause nehmen. Und so eine Patenschaft kostet übrigens 42 Franken im Monat, richtig. Und ja, das ist so, da war die Vorbereitung für mich am PC. Und dann habe ich auf dem Bildschirm so das Mädchen gesehen, das hieß... Das war aus Kenia, hat richtig süß und niedlich ausgesehen. Da habe ich den Namen gelesen und da stand Sheila Daniel. Vorname Sheila, Nachname Daniel. Und ich habe gesagt, oh nein, das gibt's hier nicht. Habe meine liebe Frau gerufen, sie sagt, kommt rein und sagt, oh, wie süß, aber oh nein, und das mit der Name, oh, das ist ein Zeichen von Gott. Also können wir ja fast nicht anders. Okay, wir wollten eigentlich sparen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben nun ein Patenkind mehr. Naja, so kann das gehen. Das ist eben so, also die Frage ist ja nicht, wie viel du schon hast oder wie viel du schon gibst, wie viel Finanzen du schon gibst, sondern die Frage ist vielmehr, wie viel du behalten musst. Wir leben ja im Neuen Testament, nicht mehr im Zeitalter des Zehnten. Und da gehört eigentlich nicht der zehnte Teil Gott, sondern eigentlich alles. Vielleicht überraschen sich einige von euch damit. Aber alles gehört Gott und wir haben die Verwaltung davon und müssen schauen, dass wir über die Runden kommen, aber möglichst viel auch weggeben, denn darauf liegt der Segen Gottes. Und das hat Gott uns sehr eindrücklich gezeigt durch solche Dinge. Jetzt kannst du etwas sagen dazu. Ja, hier ist übrigens noch die Sheila Daniel, das Dossier.
Ja. Ja, das war wirklich, da hatten wir ja keine Chance. Also ich meine, wie Deutscher kann Gott noch sprechen? Wir machen ab, wir sparen von jetzt an und dann kommt eine Sheila Daniel. Also ich weiß nicht, wer von euch dann gesagt hat, ist mir egal. Wir haben vor kurzer Zeit eine E-Mail bekommen von einem deutschen Ehepaar, das eine Metzgerei leitet. Und dieses E-Mail möchte ich euch gerne vorlesen. Ein deutsches Ehepaar, das eine Metzgerei leitet, steht kurz vor dem Konkurs. Als der Mann eine Fernsehsendung über Brasilien sieht und von Compassion hört, lässt ihn das nicht mehr los. Er erzählt seiner Frau davon und sie entscheiden sich, trotz finanziellem Engpass eine Patenschaft zu übernehmen. Es folgen weitere, bis das Ehepaar 50 Patenkinder unterstützt. Die Frau sagt, sobald wir angefangen haben, Menschen in Armut zu helfen, ging es mit unserem Geschäft aufwärts. Heute ist Geld unser geringstes Problem. Und der Mann sagt jedes Mal, wenn meine Frau an einem Compassion-Stand steht, kann ich sie nicht davon abhalten, ein weiteres Patenkind zu übernehmen. Leben mit Gott ist ja sowieso unlogisch. Er dreht ja alles auf den Kopf. Umso mehr wir geben, umso mehr bekommen wir wieder. Das ist irgendwie eine Logik, die in der Welt nicht funktioniert, aber bei Gott funktioniert es. Das ist wirklich so. Und übrigens, die Sheila Daniel, also ich erfinde jetzt nicht etwas. Wir haben uns entschieden, dieses Mädchen auch zu unterstützen, obwohl wir für unser Sabbatical sparen. Das Ergebnis ist, am 18. Dezember gehen wir für 3 Monate in das Sabbatical.
Yes.
Das Geld kam schneller zusammen, weder als wir es uns erhofft oder erbetet haben. Und es ist sogar von beiden Arbeitsstellen so, dass wir nur einen Monat unbezahlte nehmen müssen. Also eben.
Halleluja.
Gott ist nicht logisch. Aber ich denke, das muss ich euch nicht sagen. Nein, gut. Das ganz, ganz Wichtige an den Patenschaften ist nicht nur das Geld, sondern das Wichtige sind die Briefe, die wir schreiben. Wir haben unsere Patenkinder, da hat die Veronika uns geschrieben, ich und meine Mutter, wir beten jeden Abend für euch. Wenn irgendjemand möchte, dass jemand jeden Abend für betet, bitte nehmt ein Patenkind. Und ernsthaft, die beten ernsthaft. Nicht nur so, ja, und segne sie. Sie beten wirklich. Veronika ist jetzt 14 und sie fragt konkret. Im letzten Brief hat sie geschrieben, wie geht es dem Dienst, der Daniel macht? Wie geht es deiner Hüfte, Sheila? Und wir haben mal von einem Ehepaar gesagt, dass wir begleiten. Und sie hat geschrieben, ich habe die Namen aufgeschrieben. Ich bete für diese 2 Personen auch jeden Abend. Und es ist einfach gewaltig zu sehen, was Briefe ausmachen. Und das Coole bei Compassion ist mega modern. Man kann es per E-Mail, also
online
machen. Aber man kann auch handschriftliche Briefe schreiben. Beides ist möglich. Und wenn jemand sagt, ja super, mein Englisch ist nicht so das, kein Problem, wir haben ehrenamtliche Übersetzer, zum Beispiel auch eine unserer Schwiegertöchter, die übersetzen auf Spanisch, auf Französisch, auf Englisch und wieder zurück auf Deutsch, also das ist sicher kein Hinderungsgrund. Was für uns ganz, also ich möchte noch mal kurz wirklich auf die Briefe hinweisen, wir hatten Besuch von einem ehemaligen Patenkind und wie Dani schon gesagt hat, die hat ihr ganzes Leben nur gehört, du bist hässlich, du bist zu nichts zu gebrauchen, aus dir wird nichts außer eine drogensüchtige Prostituierte. Sie kam dann in ein Kinderzentrum, bekam eine Patin und die Patin, und sie heult heute noch, wenn sie das sagt, und das ist eine erwachsene Frau von Mitte 30. Und die Frau hat ihr geschrieben, du bist wunderschön. Das hat sie noch nie in ihrem Leben gehört. Oder dass man einem Jungen schreibt, hey, du bist einfach cool. Du bist toll, aus dir wird was. Und du bist nicht ein Unfall, sondern volle Absicht von Gott, dass es dich gibt. Das ist so wichtig, dass man den Kindern das wirklich sagt. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Und das hören die Menschen dort nicht. Etwas ist uns auch noch ganz, ganz wichtig. Wir machen da so Reklame, bitte spendet und so. Ein ganz großes Anliegen ist, diese 42 Franken pro Patenkind, bitte nehmt das nicht von dem Betrag, den er der Gemeinde gibt. Es geht nicht um die Umlagerung von eurem Zehnten, dass ihr das irgendwie dann anders verteilt. Sondern das, was ihr in die Gemeinde gebt, das gehört der Gemeinde. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet gerne noch etwas, ein Kind unterstützen, dann bitte nicht von diesem Betrag. Und wenn jemand sagt, ja, ich möchte gerne, aber ich lebe von der Sozialhilfe, ich bin in Ausbildung, was auch immer. Es gibt Möglichkeiten, eine Patenschaft zu übernehmen. Auch wenn ihr finanziell nicht so gut dasteht, bitte kommt dann einfach hinten an den Tisch. Hinten liegen auch solche Dossiers auf, das ist die, ach das arme Kind heißt Itzel, aus Mexiko. Ihr dürft auch einfach Loge und schauen. Wir haben verschiedene Kinder aus verschiedenen Gegenden, verschiedene Altersstufen mit dabei. Was muss ich noch sagen?
Video.
Das Video. Genau. Video.
Wir sehen jetzt einen kurzen Videoclip.
Video
zum
sieht man, wie alt wir sind. Wir haben ein Video mitgebracht.
Christus, das Haupt, hat sich für die Menschen hingegeben. Christus, der Leib, verschenkt sich heute an Menschen in Not. Die Herausforderung an uns ist, hast du etwas, was du mit den Ärmsten teilen könntest? Jesus Christus, ich danke dir für diese Möglichkeit, dass wir da nicht selber hingehen müssen und irgendwie etwas organisieren müssen, sondern dass wir uns einfach einklinken können in eine großartige Sache, wo Reich Gottes gebaut wird. Und ich bitte dich, hilf du jedem von uns, dass wir uns nicht von der Not, sondern von der Stimme deines Heiligen Geistes führen lassen, was jetzt dran ist. Ich danke dir dafür. Amen. Vielleicht habe ich einige ziemlich herausfordernde Dinge gesagt heute Morgen. Ich entschuldige mich nicht dafür, denn ich glaube nicht, dass es so herausfordernd war wie die Worte Jesu, als er in Matthäus 25 gesagt hat, was ihr einem dieser meine Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann natürlich auch den Umkehrschluss. Okay, das reicht für heute. Gott segne euch. Ich freue mich, euch hinten am Stand noch zu sehen.